Wir sind auf dem Weg als Anwältin. In unserer letzten Folge haben Gregi und ich über das Aussageverhalten geredet. Insbesondere darüber, ob es sinnvoll ist, Aussagen zu machen oder lieber zu schweigen. Und wir haben dazu unglaublich viele spannende Reaktionen bekommen. Und ich denke, es macht Sinn, nochmal eine Folge darüber zu machen, wo wir die schnell anschauen. Was meinst du, Gregi?
Du bist der Host, ich mache mit.
Und dann haben wir noch, ist uns noch ein wissenschaftlicher Aufsatz zugestellt worden, wo auch einige überraschende Erkenntnisse bereithalten. Also, erste Reaktion. Lieber Dewey, euer letzter Podcast hat mich weniger überzeugt als andere. Eine Unterscheidung nach Kliententypen habe ich nicht gehört. Ihr scheint ganz hauptsächlich von Picketfällen und Haftsituationen auszugehen. Die Frage der Aussageverweigerung stellt sich auf allen Stufen des Verfahrens bis hinauf zum Obergericht. Vor Gericht auch während laufender Befragung. Natürlich ist sie im Vorverfahren am wichtigsten. Es gibt Klienten, ganz überwiegend sind es ja Männer, die wollen und können reden. Haben wir nur von Pickefällen und Haftsituationen geredet, Gregi?
Ich habe es eigentlich allgemein gemeint und grundsätzlich auch auf allen Stufen.
Ich auch. Wir sagen ja auch deutlich, einmal einlässlich aussagen, wenn überhaupt einmal einlässlich und sich nicht auf das Katz-und-Maus-Spiel einzulassen. Und das bedingt natürlich schon, dass wir den ganzen, zumindest Vorverfahren, im Blick haben. Vor Gericht würde ich dann auch jeweils wieder neu evaluieren und überlegen.
Ja, vielleicht haben Klientinnen und Klienten, also erlebe ich es teilweise, eher noch das Bedürfnis, vor Schranken etwas zu sagen. Sie erhoffen sich ja dann das erste Mal eine unabhängige Instanz, wo sie unvoreingenommen anlässt. Und ich denke, dort ist die Diskussion teils schon noch grösser, Aussage oder nicht, beziehungsweise der Aufwand von uns wird grösser, die beschuldigten Personen von der Aussageverweigerung zu überzeugen.
Die Reaktion geht ja auch davon, es gäbe Klienten, die wählen und können die reden. Was sagst du zum Wählenreden?
Wählen sicher, das wären ganz viel. Können ist eine andere Frage.
Ich erlebe es so. Ich habe noch nie einen Klient erlebt, wo ich ihm das erklärt habe, wo schlussendlich nicht meinem Rat gefolgt ist.
Nein, ich habe auch eine relativ gute Erfolgsquote. Und ich erlebe oft die Situation, dass wenn man einen gewissen Aufwand hat müssen betreiben, das nicht ausgesagt wird, dass dann doch im Nachhinein das Feedback kommt. Ja gut, 90% der Fragen wären easy gewesen, aber ich bin trotzdem froh, wie bei der Frage X, Y und Z hätte ich also Schwierigkeiten gehabt, eine Antwort zu finden. Und vielleicht in dem Zusammenhang, das haben wir viel zu wenig betont, oder, dass die partielle Aussageverweigerung ist halt auch ziemlich heikel, dass man nur auf einzelne Fragen nichts sagt und andere Fragen beantwortet. Da kann einmal sofort ein Strick gedreht werden, indem es dann in der Rückschau gesagt wird, ja, dort, wo die beschuldigte Person etwas zu sagen hat, was eher entlastend ist, hat man bereitwillig Auskunft gegeben und immer dort, was eng geworden ist, hat er sich dann auf sein Schwiegerrecht berufen. Also so eine partielle Aussageverweigerung kann eben gewürdigt werden.
Also ich finde auch, alles oder nichts, partiell ist die schlimmste mögliche Option, die man wählen kann.
Wie ist es denn, nur die Fragen der Parteivertreter nicht zu beantworten? Wie machst du es dort?
Gut, das ist natürlich auch wieder ein legitimes und erklärbares Vorgehen. Aber meine Klienten machen das eigentlich nicht so.
Also was, sie sagen allenfalls mal aus und dann die Frage vom Staatsanwalt beantworten, aber die von den Parteivertretern nicht?
Nein, da unterscheide ich grundsätzlich nicht. Entweder sagt man aus oder man sagt nicht aus. Du kannst ja auch antizipieren. Man kann ja auch relativ klar antizipieren, was denn da für Fragen können. Kann man das zusammen anschauen und dann entscheiden, aussagen oder nicht?
Ich finde es auch nicht stimmig, nur die Fragen vom Behördenmitglied zu beantworten und die Fragen von den Parteivertretern nicht zu beantworten. Ich finde, das eigentlich kann auch als Zeichen der Schwäche ausgelegt werden und ist für mich nicht ganz stringent.
Ja, das sehe ich genau gleich. Dann nächste Reaktion. Längst nicht alle Beschuldigten sind in der Lage, von ihrem Schweigerecht Gebrauch zu machen. Was manchmal weiterhilft, Sachverhaltsteile, zu denen der Beschuldigte schweigt und solche, zu denen er aussagt. Ansonsten, wie immer, vielen Dank für euren Podcast. Das wäre jetzt gerade das Thema, wo wir zu der partiellen Aussageverweigerung schon etwas gesagt haben. Dass man das in Sachverhaltskomplex aufteilt und vorab kann man ja dann mitteilen, zum Sachverhaltskomplex A, B, C machen wir Aussagen, D, E, F nicht.
Genau, das ist jetzt zumindest die Idee, die da präsentiert wird. Ich denke, vielleicht ein Punkt vorweg, es ist tatsächlich nicht immer einfach, eine betroffene Person vom Sinn oder eben viel als Unsinn verstandene Schwiegerrecht Gebrauch zu machen, das, warum das unserer Meinung nach Sinn macht. Das braucht vielleicht bei eher geübten und prozesserfahrenen Klientel braucht das einen Satz und bei anderen, die vielleicht weniger Erfahrung haben, braucht es auch viel Übersetzungsarbeit, warum man eben, weil es eben nicht die echte Welt ist, weil das starre Regeln sind, die da befolgt werden, wie sie im Nachhinein gewertet werden, im Nachtenprozess etc. Die Punkte haben wir ja in der letzten Folge schon besprochen. Ist teilweise ein gewisser Aufwand, die Überzeugungsarbeit zu leisten.
Vor allem gerade unmittelbar in der Haftsituation, weißt, wo man unter Zeitdruck ist, Person unter Haftschock, also da muss man dann relativ schon klar in die Verantwortung gehen und den Klient vor sich selber oder vor der Aussage schützen.
Ja, ich denke, dort fällt es mir weniger schwer, wenn eine Klientin oder ein Klient zu mir kommt und hat in ein paar Wochen eine Einvernahme und man hat genug Zeit, das vorzubereiten und kann auch ungefähr abschätzen, um was es gehen müsste, ist es aufwendiger, jemand von einer Aussageverweigerung, ich sage es auch wieder falsch, vom Schwiegerrecht zu überzeugen.
Du, Gregi, ich muss gerade lachen, weil es kommt mir ein Klient von dir in den Sinn, wo du ja eigentlich unmöglich geschafft hast, nämlich dafür gesorgt, dass er keine Aussagen macht. Das hast du grossartig gemacht.
Also, ob es wirklich Abhilfe schafft, in Sachverhaltsteil aufzuteilen und dann am Klient anzubieten, da können sie Aussagen machen und dort schweigen wir. Das haben wir vorher schon besprochen. Die partielle Aussageverweigerung halte ich für riskant.
Ja, das ist auch fast nicht durchziehbar. Da müsste ich ja dann sagen, okay, nein, jetzt nicht mehr. Und da bist du in dieser Stresssituation auch viel zu wenig geistesgegenwärtig. Die Leute haben ja nur schon Panik, wenn man ihnen sagt, ja, sie müssen ihren Namen sagen, das Geburtsdatum und ab dem müssen sie nichts mehr sagen. Dass sie dort den Einsatz verpassen, um zu sagen, jetzt nicht mehr. Also wenn man das einmal übt, dann gehen jetzt beim ersten Mal sehr viel dort dann drauf hin und können auch weiter antworten.
Genau.
Weitere Reaktion. Die Empirie zeigt, dass in der Realität die wenigsten Beschuldigten vollständig schweigen. In der Untersuchung weniger als 2%. Das hat verschiedene Gründe und ob sich die Aussageverweigerung lohnt, ist sicher zu untersuchen. Also ich würde auch mal sagen, dass die empirische Untersuchung, die jetzt da genannt wird, weniger als 2%, das deckt sich mit der Untersuchung zum Strafbefehl, wo ja, weiß auch nicht, über 95% der Leute aussagen, die ohne Anwalt in einem Strafbefehlsverfahren stehen. Dann die Frage, ob sich Aussageverweigerung lohnt.
Also wir haben, glaube ich, grundsätzlich schon die Ansicht, dass sich Aussageverweigerung eher lohnt als nicht lohnt. So unexakt die Wissenschaft auch ist, die wir da in der Praxis versuchen umzusetzen. Man ist im Nachhinein immer schlauer. Es gibt sicher Fälle, wo man im Nachhinein denkt, da hätte man vielleicht früher aussagen oder hätte man eine Darstellung machen müssen. Es gibt auch immer Fälle, wo ich noch nicht dabei war oder noch gar kein Vertreter dabei war, hat man am Anfang unbedarft Aussagen gemacht. Und die Aussagen hat man dann sehr zum eigenen Vorteil können nutzen. Also man kann das sicher nicht apodiktisch sagen, dass es per se etwas nützt. Und man kann durchaus, oder ich für mich auch eigenkritisch sagen, wenn man nichts sagt, macht man auch nichts falsch. Oder man hat eher das Gefühl, wenn man nichts sagt, macht man nichts falsch. Und das ist, da muss man schon auch genug reflektiv sein, um das auch mit zu berücksichtigen.
Und ich möchte schon nochmal erwähnen, ich oder wir haben gesagt, einmal einlässlich aussagen, man kann durchaus Sinn ergeben. Und durchaus macht auch Sinn, im Nachgang von einer Einvernahme sich allenfalls schriftlich dazu zu vernehmen lassen. Also wenn man von Aussageverweigererrecht redet, heisst das nicht a priori, dass man einfach bockt bis am Ende der Tage. Also ich möchte das schon richtig verstanden werden. Und das ist immer fallabhängig, klientabhängig, staatsanwaltabhängig. Dann zu der nächsten Reaktion. Ich fand die Episode sehr anregend, besonders den Hinweis, dass Antworten tief in unserer Sozialisation verankert sind. Ich habe mich gefragt, ob Staatsanwälte und Richter nicht gleichermaßen voreingenommen sind und ob Aussageverweigerung trotz klarer gesetzlicher Normen nicht negativ gewertet wird. Aus kriminologischer Sicht gibt es Untersuchungen zur sogenannten Miranda Penalty. Das Schweigen wird von Laien wie Profis oft als negativ interpretiert, auch wenn es ein garantiertes Recht ist. Das haben wir doch kurz angesprochen im Podcast, aber haben sie nicht weitergeführt.
Genau, also wir haben jetzt beide das kurz ein bisschen abgeklärt. Da gibt es tatsächlich so empirische Untersuchungen, die mich jetzt ja nicht gerade wahnsinnig bestätigt haben in meinem bisherigen Arbeiten. Oder? Also ich meine, man muss auch so Fakten können anerkennen, dass das offenbar eine Gefahr ist, dass halt unbewusst, auch bei Profis, unbewusst kann mitschwingen, eine gewisse Vorbehalt gegenüber der Person, dass sie sich einfach faktisch verdächtig macht, ohne dass sie das in der, ohne dass das ein bewusster Entscheidprozess ist von der Richterinnen und Richter.
Ja, ich kann vielleicht schnell die Befunde kurz vorlesen. Also ein Befund ist, Schweigen wird in Befragungssituationen, insbesondere nach Belehrung, häufiger als taktisches Manöver eines Schuldigen interpretiert. Quasi, weil es mit der Heuristik, wer nichts zu verbergen hat, der redet. Dann eine andere Aussage aus einer anderen Studie ist, selbst bei professionellen Richtern finden sich kognitive Verzerrungen, die Schweigen negativ interpretieren, insbesondere wenn es nicht vor Prozesswahl, sondern erst im Prozess erfolgt. Also selbst ausgebildete Juristen und Juristinnen sind nicht davor gefeit, aus Schweigen Schuld zu folgern. Dann eine weitere Studie hat den Erkenntnistag gefördert, dass Schweigen wurde häufig als Zeichen von Ausweichverhalten interpretiert und Staatsanwälte verwiesen vor Gericht regelmäßig darauf als Indiz für Schuld. Das ist jetzt eine Studie aus den USA. Erlebst du das auch so? Dass Staatsanwälte auf die Aussageverweigerung verweisen und sagen, der muss ja schuldig sein, weil er nichts sagt.
So direkt habe ich es vielleicht eher von PrivatklägervertreterInnen gehört, jetzt von der StaatsanwältInnen weniger oder vielleicht einfach ein bisschen geschickter formuliert oder versteckt.
Ja, also ich habe das schon genau so gehört. Also es ist doch, kommt vor.
Gut, ich meine, das ist ja weniger relevant als das, was dann beim Spruchkörper könnte auslösen. Ich meine, solange eine Beweiswürdigung transparent ist und der Regel folgt von der ganzen Beweis- und Aussagewürdigung und das Gegenüberstellen, ist das bis zu einem gewissen Grad, denke ich, schon kontrollierbar. Und ein schlechtes Bauchgefühl lässt sich nicht ganz einfach in eine saubere Urteilsbegründung einflechten. Weißt du, was ich meine? Also, ich weiss nicht, ob die Gefahr im Ergebnis so gross ist, aber dass es kann allgemein beeinflussen, vielleicht eher bei Ermessensentscheid, bei Strafzumessung, dass es dann vielleicht kann einen negativen Einfluss haben, das muss man allenfalls mit berücksichtigen.
Gut, das kann es klar haben. Ich meine, das Geständnis ist doch stark schuldmildernd. Ich finde, wenn man Aussage verweigert, muss man das ja auch immer irgendwie einbetten. Über das haben wir jetzt noch nicht geredet. Du hast doch auch schon Klienten gehabt, die dann quasi jeder Frage beantwortet haben. Auf Anraten von meinem Anwalt mache ich heute keine Aussage. Hast du das Gefühl, das kann das negative Bauchgefühl ein bisschen aufheben?
Ja, das geht mir jetzt fast ein bisschen zu fest ins Taktische. Wir sind ja da zwei sehr transparente und erzählen von unserer Praxis, aber all Feinheiten sollten wir jetzt in einem Podcast nicht offenlegen. Was meinst du?
Ja, klar, respektiere ich natürlich. Was ich schon erlebt habe bei Kolleginnen und Kollegen, dass ein Opening Statement am Anfang der Einvernahme macht, wo quasi etwas verlesen wird, wo man sich zur Sache äußert und dann auch die einzelnen Fragen nicht beantwortet.
Genau, das ist durchaus ein gangbarer Weg. Das ist also ein Hybrid zwischen beiden, wenn man etwas will transportieren. Im Teilfall auch, wenn man am Klienten mehr zugesteht, dass man sich bis zu einem gewissen Grad kann positionieren, ist das durchaus eine Option. Ja.
Eben, das psychologische Bauchgefühl, dass wenn man ruhig ist, wenn man keine Aussagen macht, dass das nicht neutral wahrgenommen wird. Lass du das einmal den Aspekt in die Besprechung mit dem Klienten einfließen?
Ja gut, das ist ja bei jeder zweiten Besprechung wird das von der Klientin oder vom Klient sowieso thematisiert. Also das ist eigentlich ein Dauerbrenner in der Klienten in der Mandantsbesprechung, klar. Das muss man so anerkennen. Man muss auch das halt auch wieder abwägen gegen Chancen und Risiken in einer Gesamtschau. Und kommt einmal darauf an, eben, hat man Akten gehabt, hat man Akten nicht gehabt. Da kommt so viel Punkte darauf an für die Entscheidung. Und in verschiedenen Stadien kann man das und muss man das auch verschieden erklären.
Ja, und ich möchte mich da nochmal wiederholen. Also ich möchte nicht so verstanden werden, Schwiegerrecht heisst absolut keine Kooperation, sondern eben, es ist sehr situationbedingt, wenn, wie, wo, was und wie. Dann habe ich noch einen weiteren Aspekt, und zwar von der Prämisse ausgehend, dass jemand die Aussage verweigert, dass es häufiger zu druckgeladenen Nachfragen gegenüber Schweigenden kommt, Interaktionsdynamik, und dass diese Reaktion selbst dann auftreten kann, wenn dem Fragenden bewusst ist, dass das Schweigen ein gesetzlich garantiertes Recht ist. Also dass man dann wie im Nachfragen insistiert, weil der andere ja keine Aussagen macht.
Erlebe ich weniger. In der Regel ist das eine nüchterne Sache und das gibt dann so Copy-Paste-Einvernahmen, wo man das durchmacht. Wenn es mal so zu druckvollen Nachfragen kommt, wie du das jetzt genannt hast, dann kann das ja auch ein Zeichen sein, dass die Staatsanwaltschaft jetzt nicht bestens aufgestellt ist mit den Beweisen, dass man sich gerne Aussagen vom Klienten erwünscht hat. Das kann durchaus ein positives Zeichen sein, wenn da so ein gewisser Frust zu erkennen ist.
Ja, also ich glaube, dass man einfach das auch in der Vorbereitung wieder antizipiert. Man kennt ja die Staatsanwältinnen und Staatsanwälte meistens, wissen, wie die agieren und entsprechend der Klient auch vorbereitet ist, wie man sich verhalten sollte, wenn es dann zu dem kommt. Aber mir scheint es ja auch klar zu sein, wenn eine Anwältin, ein Anwalt im Raum ist, dass die Drucksituation wahrscheinlich ganz eine andere ist, als wenn du allein einer Polizistin, einem Polizist oder der Staatsanwaltschaft gegenüber sitzt.
Selbstverständlich. Eine der wichtigsten Fragen, die ich in Schweigerechtseinvernahmen, Vorbereitungssitzungen stelle, ist, warum, wenn Sie heute nichts sagen, oder warum machen Sie für ein Aussageverweigerungsrecht Gebrauch? Und da fällt eigentlich jede zweite fällt auf das rein. Und dann, dass man dort auch sagt, kein Kommentar oder ich möchte heute nichts sagen.
Dann nächste Reaktion. Super Podcast-Folge zur Aussageverweigerung. Ich habe noch eine Idee. Ein Einvernahmetraining mit künstlicher Intelligenz oder ohne, um zu üben, wie man sich am besten verhält und die Tricks der Einvernehmenden erkennt. Gibt es Strafverteidiger, die so etwas mit ihren Klienten machen? Ist das jetzt auch wieder zu sehr im Nähkästchen plaudert, wenn man das offen legt?
Nein, selbstverständlich muss man auch eine Aussageverweigerung zusammen vorbereiten.
Ja, und auch wenn man Aussagen macht, darf das nur vorbereitet passieren. Also alles andere ist ein massiver Kardinalsfehler. Gehen wir mal Aussagen machen und dann schauen wir weiter.
Hört man immer wieder, sagen Sie doch die Wahrheit, dann kommt alles gut.
Genau, dann kommt alles gut, Gregi. Ich habe noch einen Aufsatz geschickt bekommen von der Nadia Kapus. Ich glaube Kapus geschrieben. Miriam Stoll und geschickt hat mir es der David Studer, der einer der Mitautoren ist. Die Belehrung über das Schweigerecht, ein leeres Versprechen. In der Monatsschrift für Kriminologie und Strafrechtsforum rausgekommen. Der Aufsatz bezieht sich auf eine ältere Untersuchung, also vor der neuen StPO. Aber ich glaube, die Erkenntnisse sind gleich interessant. Also man hat untersucht, ob das gesetzlich garantierte Recht auf die Aussageverweigerung, ob das in der Praxis tatsächlich wirksam ist. Oder also im Hintergrund ist eigentlich die Idee, der Beschuldigte wird belehrt, dass er nichts sagen muss, dass er ein Schweigerecht hat, quasi als Schutzschild gegen Selbstbelastungen und Kernbestandteil vom fairen Strafverfahren. Und quasi das gespiegelt am Erfahrungswert aus der Praxis, wonach nur sehr wenige Beschuldigte von dem Schwiegerrecht dann letztlich Gebrauch machen. Man hat 520 Beschuldigte-Einvernahmeprotokoll angeschaut. Eben, die Fälle sind aus dem Jahr 2007. Man hat geschaut, ist richtig belehrt worden, in welcher Form ist belehrt worden, wie hoch ist tatsächlich die Schwiegerrate und wie hat man das im Protokoll dokumentiert. Erste Erkenntnis, Schwiegerrate extrem niedrig, nur 7,7% der Beschuldigten verweigern die Aussage überhaupt. Vollständig schwiegen haben wir nur bei 1% und teilweise schwiegen bei 6,5%. Wenn man das international anschaut, dann hat man ähnliche Werte in England, Australien und Holland. In Frankreich ist scheinbar die Schwiegentaktik weiter verbreitet. Das deckt sich mit unserer Erfahrung, oder Gregi? Ohne Anwälte machen die Leute Aussagen.
Das ist ja nicht die Aussage von der ersten These.
Sondern?
Da steht ja nicht von Anwälten.
Ja. Nein, aber 95% der Verfahren sind im Strafbefehlsverfahren. Dort haben 5% Anwälte. Ergo wird ein grösster Teil der Fälle läuft ohne Anwälte über den Tisch der Staatsanwaltschaft. Und so erklärt sich die unglaublich tiefe Anzahl Beschuldigte, die die Aussage verweigert. Also mich überrascht.
Mich erstaunt die tiefe Schwiegerrate. Ich habe das in meinem Umfeld erlebe ich das nicht so, dass man mehrheitlich aussagt. In den Fällen, wo ich mitbegleite oder co-verteidige, ist es viel, viel häufiger, dass Aussage verweigert wird, bin ich überzeugt. Also vollständig nur 1%, das finde ich also wirklich außerordentlich. Ich glaube, das sind ja Fälle aus dem 2006, gell? Hast du gesagt?
7,
vor ja. 2011, noch kein Anwalt der ersten Stunde. Ich bin überzeugt, dass die Schwiegerrate sprunghaft durchgegangen ist, seit vom ersten Tag an Anwälte dabei sind.
Dann, Kernaussage 2. Belegungsquote ist sehr hoch, aber meist sehr standardisiert. Also in 83% der Belehrungen werden einfach Standardformeln runtergerasselt. Es ist dann die Frage, ob das, wie es in dem Protokoll steht, auch wirklich identisch ist mit dem, was im Einvernahmeraum passiert. Die Frage wird noch aufgeworfen. Und nur 2% der Befragenden, also von der Polizei und der Staatsanwaltschaft, tun quasi situativ abhängig belehren. Also je nach Beschuldigten, die man vor sich hat, oder Privatkläger, ein bisschen auf die Gegebenheiten eingehen und das Niveau anpassen.
Ich habe mich in diesem Zusammenhang gerade gefragt, ob man die Standardformel nicht nur müsste, um einen relevanten Satz erweitern und sagen, falls sie heute nichts sagen, kann ihnen das nicht zu ihrem Nachteil gereichen. Natürlich ein bisschen verständlich, was ich jetzt formuliert habe. Oder? Aber weißt du, was ich meine? Dass das zusätzlich kommt. Hey, es gibt einen wichtigen Grundsatz bei uns, dass wenn sie nichts sagen, kann man das nicht negativ würdigen. Das kommt ja nicht. Man sagt ja, schlimm ist noch teilweise, ist ja noch schlimm, wenn sie sagen, wenn sie Aussagen machen, können die Aussagen als Beweis gegen sie verwendet werden. Das macht jetzt Gottlob nicht mehr, sondern können nur als Beweis verwendet werden für sie oder gegen sie. Belastend oder entlastend. Aber dass man eben gerade alleine noch wird hinterher werfen, hey, wenn du nichts sagst, dann ist das kein Problem, das darf nicht nachteilig dir ausgeleitet werden. Es wäre spannend, ob sich dann die Schwiegerrate noch ein bisschen erhöhen oder nicht.
Also bei mir fängt es eben schon an, die Art und Weise, wie man belehrt, die ist unmöglich. Oftmals habe ich auch das Gefühl, dass der Belehrende selber gar nicht weiß, was er da runterrasselt. Zumindest lassen sie das nicht erkennen. Ich habe es erlebt in Basel-Stadt bei der Polizei, dass man die Belehrung vorab zugestellt hat. Mit der Vorladung. Das finde ich sehr sinnig, dass man das vorab mitteilt und nicht erst am Tag X lässt vorlesen. Dann hat man es unterschrieben lassen, die Belehrung. Und wünschenswert wäre auch, dass man das in einer Sprache macht, die allgemein verständlich ist. Also, dass Juristendeutsch massiv abbricht und einen kommunikativen Rahmen schafft, dass die beschuldigte Person oder die befragte Person das tatsächlich versteht und wir auch versteht, dass Schweigen eine sinnvolle Option ist. Weil heute wird es ja teilweise wird's so quasi am Anfang schnell, schnell, schnell gemacht, aber es ist dort schon immer negativ konnotiert. Und es wird wie selbstverständlich vorausgesetzt, man macht dann da schon Aussagen.
Ja, da stimme ich dir zu. Das finde ich auch eine gute Idee, wenn man es im Vorfeld machen würde, bei Verhaftungen oder Haftsituationen, dass man einer Person Zeit lässt, so ein Dokument in ihrer Sprache durchzulesen. Du sagst am besten in Plain Language, das wäre ja kein Problem mehr jetzt mit KI, und dann allenfalls auch eine Rückfrage hat. Haben Sie verstanden, was man Ihnen da erklärt hat? Haben Sie noch Fragen dazu, dass man da wirklich sich die investiert und die Zeit lässt für die Belehrungen?
Ich fände sogar, oder? Man fragt es ja immer, haben Sie verstanden, Belehrung? Dann hast du ja immer ein Ja. Dann müsste ich zwingend nachfragen, okay, was haben Sie verstanden? Also weißt du, was man verstanden hat? Ich könnte es nicht wieder gaxen. Und ich habe es schon ein paar hundert Mal gehört. Bist du da besser als ich? Und dann darf man nicht beachten, wir haben noch irgendeine relativ hohe Leseschwäche. Das widerspricht wieder dem Umstand, dass man es schickt und zu unterschreiben gibt. Und eben, unmittelbar in der Einvernahme haben wir die Stresssituation. Am geschicktesten wäre wahrscheinlich, man würde mit Beispiel arbeiten. Was meinst
du? Ja, klar. Da hat man einen gewissen Zielkonflikt. Ich denke, allzu viel wird man nicht schaffen. Ich meine, klar, die Staatsanwaltschaft, die Polizei hat in der Regel das Interesse, dass man Aussagen macht. Wichtig ist, dass man seine Rechte versteht. Wichtig ist auch, dass die Belehrungsquote sehr hoch ist. Das erlebe ich auch so. Wie man es versteht, nicht versteht, das ist, es ist für die Behörde auch nicht ganz einfach, vermutlich durchzusetzen oder sich zu versichern, dass man es wirklich verstanden hat. Und ja, am besten ist, man kommt mit der Anwältin, mit einem Anwalt.
Ja. Natürlich, wenn es natürlich auch abändern als einmal abgemischt wird, hast du natürlich wieder irgendwie Angst, dass du etwas vergessen hast oder noch falsch erklärst. Ich verstehe schon die Problematik dahinter. Aber ich meine, so eine Bestimmung sollte ja nicht einfach nur der Form nachgelebt werden, sondern wirklich im Kerngehalt gemäss. Und wenn du sagst, es ist sehr schwierig, ich habe letztens mal verhandelt in Basel-Land und dort ist mir aufgefallen, dass der unglaublich Menschen zugewandt und gut und einfach erklärt hat. Und wenn man sich das interessiert, würde es ja vielleicht einmal auch anbieten, in verschiedenen Verhandlungen zu sitzen und mal ein bisschen schauen, wie das andere machen. Was sagst du zu den Ergebnissen oder zu der Frage, die in dieser Studie aufgeworfen wird, dass wir eben nicht sagen können, ob es wirklich in der 1-zu-1-Situation so abläuft, wie es noch im Protokoll steht? Wie siehst du das?
Ja, ich meine, die Möglichkeit von Audioaufnahmen würde ja jetzt bestehen. Und wir hoffen, das kommt jetzt noch langsam. Und dann stellt sich die Frage dann nicht mehr.
Ja, es ist unverständlich, dass das noch nicht so ist. Ich meine, überall ist die Staatsanwaltschaft ja unglaublich im Zeitgeist, aber bei der Protokollierung sind wir irgendwie noch im 19. Jahrhundert stecken geblieben. Was wäre da unsere...
Ja,
Entschuldigung.
Da tun wir gerade im Kanton Zürich ein bisschen unrecht. Da sind sehr viele Bestrebungen im Gang, um da eine massive Digitalisierungsschub zu machen. Und gerade bei der Protokollierung, glaube ich, und bin überzeugt, werden wir in den nächsten Jahren einen grossen Fortschritt erleben. Und das wird in die Richtung führen, die wir uns wünschen. Ob wir uns denn wirklich wünschen, dass jedes Wort von unserer Klientin, von unserem Klient aufgezeichnet worden ist, das steht dann auf einem anderen Papier geschrieben.
Was ein Wunsch wäre, wenn wir jetzt das noch formulieren können. Also eben ich wünsche mir einen einfacheren Belehrungstext, vielleicht unter Einbezug eben von Linguisten, wo man wirklich am intellektuellen Niveau von der befragten Person Rechnung trägt. Denn dass man da Polizei, Staatsanwalt, Richter auf das Problem sensibilisiert, dass da wirklich situationsgerecht belehrt wird. Dann Tonbandaufnahmen unbedingt. Und das hilft nämlich auch der befragenden Person selber. Kann sich nämlich auch wieder mal hören und kann sich überlegen, habe ich da gut gefragt? Hätte ich anders können fragen? Wie ist mein Ton gewesen? Wie ist der Suggestionsgehalt gewesen? Wie habe ich belehrt? Merke ich an der Antwort von der beschuldigten Person, wenn ich es jetzt noch mal höre, dass ich eben falsch verstanden worden bin und. Also auch als Qualitätskontrolle für sich selber, dass man besser wird, fände ich das sehr wertvoll. Hast du noch weitere Punkte?
Ja, und ich wünschte mir, dass eine Belehrung etwa wie folgt vertönen. Sie haben das Recht, Aussage und Mitwirkung zu verweigern. Falls Sie Aussagen machen, können Ihre Aussagen als Beweis verwendet werden, sowohl zu Ihren Gunsten wie auch zu Ihren Lasten. Falls Sie heute keine Aussage tätigen, darf Ihr Schweigen nicht zu Ihrem Nachteil verwendet werden. Etwas in die Richtung.
Irgendetwas in die Richtung. Ich glaube aber nur schon der Begriff Aussage. Ist doch, ich weiß nicht, wie viele Personen verstehen das Wort.
Ja, das ist recht.
Einvernahme. Das muss wirklich ganz einfach kommen.
Wenn Sie etwas sagen, genau.
Ja. Das sind ja schon irgendwie juristische Termini.
Also, Sie sind hier als beschuldigte Person. Sie müssen heute nichts sagen. Wenn Sie heute etwas sagen, dürfen wir das verwenden. Zu Ihren Gunsten, aber auch zu Ihrem Nachteil. Und wenn Sie heute nichts sagen, Herr X, darf das nicht gegen Sie verwendet werden. Wie findest du das?
Ich finde es immer noch zu umständlich. Aber da siehst du, wie unglaublich schwierig das ist. Also Gregi, wie immer eine Freude gewesen, mit dir zu reden. Ich hoffe, man hat da etwas mitnehmen. Hey, unbedingt schreiben. Ich finde das so wertvoll, weil da können wir wieder Gedanken, neue Gedanken machen. Und das Miranda Penalty habe ich so den Begriff nicht gekannt. Und super spannend, da mal tiefer einzusteigen. Also, Gregi, a biento.
Mach's gut. Ciao, Dori.
Das war ein Podcast aus der Reihe «Auf dem Weg als Anwältin». Ich hoffe, der Podcast hat dir gefallen und dich inspiriert, deinen eigenen Weg zu gehen. Für mehr Podcasts schau doch auf meiner Homepage www.duribonin.ch. Dort findet sich eine Vielzahl von weiteren spannenden Episoden. Ich freue mich auch, wenn du den Podcast bewertest und ich freue mich, wenn du weiter dabei bleibst. Denn auf dem Weg als Anwältin ist ein gemeinsamer Weg. Dazu gehören verschiedene Ansätze, Erfahrungen und Perspektiven. Also, danke fürs Einschalten und bis bald.